Ich begrüße Sie zu meiner zweiten Vorlesung in diesem Sommersemester über John Dee. In der ersten Vorlesung habe ich ja mehr oder weniger so vor mich hingeplaudert über allerlei Sachen und Begriffe, von Andeutungen zu möglicherweise interessanten Aspekten des Begriffs des Okkulten, über Religionsstreitigkeiten im England des 16. Jahrhunderts bis zu Bemerkungen über das Leben Gustav Meyrings. Aber ich denke, dass ich dabei doch fast alle wichtigen Themen berührt habe, die ich in diesem Semester behandeln möchte. Manche eher allgemein und systematisch, bei anderen werden es nur sehr spezielle Gesichtspunkte sein. Diese Themen rufe ich jetzt in Stichworten noch einmal in Erinnerung und ich beginne dort, wo die erste Vorlesung aufgehört hat, nämlich bei Meyring. Wenn man diesen Roman Engel vom westlichen Fenster in den Kontext seines eigenen Lebens und seiner Interessen stellt und wenn man auf der anderen Seite dazu den Aufbau des Romans anschaut, der ja an sich nicht besonders originell ist, dann ergibt das zusammengenommen ein Beispiel für einen ganz bestimmten, ziemlich verbreiteten Typ von okkulter Überlieferung oder Traditionsbildung. Es gibt natürlich auch noch andere Figuren, in denen solche Traditionen sich ordnen, aber das ist einer, der relativ oft vorkommt. Und da geht es eben nicht einfach nur um die Weitergabe einer Lehre oder eines Wissens, sondern in einem hohen Grad, wenn ich das so ausdrücken kann, um Identifikation mit einem Wissenden. Und diese Identifikation kann natürlich auf verschiedene Arten stattfinden. Das kann ein Erlebnis sein, wie Meyring es beschreibt. Es kann aber auch was sehr viel weniger spektakuläres sein, was man halt ganz allgemein die Identifikation eines Schülers mit seinem Lehrer nennen könnte oder so. Das ist aber in diesen Fällen dann sowohl die Übernahme eines bestimmten Habitus, also wo der Lehrer seinerseits sagen könnte zu dem Schüler, so ist es gut, auf diese Weise werde ich in dir weiterleben oder sowas ähnliches. Und dann kommt da noch so ein Element der Einweihung dazu. Also noch einmal, natürlich hat der Begriff der Schüler-Lehrer-Identifikation natürlich viel mehr Anwendung in Bereichen, wo nichts Okkultes eine Rolle spielt. Also das hängt ja alles auch dann mit Abschattierungen zusammen zwischen Imitation, Identifikation, Nachahmung, Vorbildwirkung und dergleichen. Aber dieses Einweihen, das ich da im Auge habe, das ist zwar nicht gleichbedeutend mit Initiation in dem allgemeinen Sinn, wie man von Initiationsriten im Zusammenhang magischer Praktiken in der Kulturanthropologie spricht, aber es hat was damit gemeinsam. Also es gibt da einen Zusammenhang zwischen dieser Art von Traditionsbildung und dem, was man Initiationsriten für Magier ganz im Allgemeinen nennt. Was auch noch eine Rolle spielen kann dabei, was ich jetzt nicht weiter erläutere, aber gelegentlich noch besprechen werde, ist Mythologisierung. Mythen oder Mythen, artige Elemente, die sich über die Erfahrung des Magischen drüber legen können. Also diese Sache, diese Angelegenheit mit der Traditionsbildung des Okkulten, das ist ein Thema. Und das hängt natürlich zusammen mit der Frage, wie sich überhaupt Lehre und Tradierungsformen in der Philosophie zueinander verhalten. Und da spielt sich ja wirklich unglaublich Interessantes und Spannendes ab im Übergang von der Renaissance bis zur klassischen Periode des 17. Jahrhunderts. Da hat sich in der Philosophie wirklich eine eine große Vielfalt von formalen Möglichkeiten, von Ausdrucksmöglichkeiten, Publikationsmöglichkeiten entwickelt und dann doch wieder sehr stark in unserer offiziellen Philosophiegeschichte zumindest auf einen bestimmten Typ von Tradierung, von Lehre eingeengt und eingeschränkt. Etwas anderes, zweites und auf den ersten Blick ganz Triviales, was wir bei Meyring angetroffen haben, ist das Thema der Reise. John Dee war in Prag. Er ist überhaupt zu verschiedenen Zeiten seines Lebens relativ viel auf dem Kontinent herumgereist. Und da gibt es eine Beziehung zu dem Thema Information, mit dem ich ja überhaupt in der vorigen Woche begonnen habe. Die Übermittlung von Information, das war in jener Zeit im 16. Jahrhundert in einem Maß, das wir uns heute kaum noch vorstellen können, an die physische Bewegung von Menschen gebunden. Und Kontrolle über den Informationsfluss hat zu einem hohen Grad bedeutet Kontrolle über die Bewegung von Menschen. Kontrolle über den Informationsfluss hat vor allem geheißen, auch Information zu haben über die Bewegung der Menschen, die Informationsträger gewesen sind. Also Boten ganz im Allgemeinen, aber natürlich im engeren Sinn oder konkreter politische Botschafter, Politiker, Künstler, Kaufleute und so weiter. Künstler sind natürlich eine besonders interessante Gruppe, die sind dann auch oft mit politischen Botschaften hin und her gereist. Also wenn ein Künstler von einem Hof zum anderen gezogen ist, dann hat er oft da tatsächlich auch einen politischen Auftrag mitgehabt. Und in diesen Zusammenhängen der Organisation von Informationen im Allgemeinen in Europa war die eine wirklich sehr, sehr wichtige Figur. Das ist ein zweites Thema. Das kann man ausweiten zu Fragen nach der gleichsam sozialen Identifikation oder sozialen Verfassung von Wissen. Wo und in welcher Form existiert Wissen in dieser Zeit und in welchen unter Umständen voneinander verschiedenen Formen existieren spezielle Arten von Wissen. Das kann sehr, sehr kompliziert und interessant werden. Auch wenn nicht gerade das Thema Spionage im Zentrum steht. Faktisch ist die Spionage aber was Wichtiges. Aber andere Aspekte dieser Frage, wie eben verschiedene Arten von Wissen in verschiedenen Institutionen und Kommunikationszusammenhängen existieren und kursieren, einen Aspekt davon werden wir heute noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Also das war ein zweites Thema nach der Traditionsbildung des Okkulten, diese Sache mit der Information. Wenn Sie jetzt an das Grillparzer-Zitat zurückdenken, wo der Kaiser Rudolf sich an die erinnert, dann nehmen Sie an dieser Prag-Reise noch einen anderen Aspekt wahr, nämlich da wird die adressiert, in dieser Erinnerung wird schon die adressiert, wirklich als ein Berater, Konsulent. Das Zitat als solches weist hin auf spirituelle und auch politische Beratung. Ganz bestimmt war da auch Magie im Spiel, insbesondere Alchemie. Also wir werden dann in einer späteren Stunde vielleicht nochmal auf diese Geschichte eingehen, dass die da Gold machen wollten und so. Aber die spirituell-politische Beratung, das ist ein sehr wichtiger Aspekt in der Kompetenz von John Dee und so eines typischen Magiers in dieser Zeit. Das gehört in den Großzusammenhang des Magischen und insbesondere der Astrologie natürlich von jeher. Das war immer schon so. Also die Fähigkeit aus dem Lauf der Sterne, aus den Bewegungen am Himmel, etwas vorhersagen zu können, ist immer schon seit Urzeiten eine politisch interessante Kompetenz gewesen. Und die Frage ist da, was ändert sich da im 17. Jahrhundert und insbesondere im Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert in dieser Konstellation von Politik, Religion, Philosophie und, wie man halt so sagen könnte, exklusivem Wissen. Also das hat natürlich einen Zusammenhang auch mit diesem uralten philosophischen Thema vom Philosophenherrscher. Das war eine dritte Sache, diese politischen Zusammenhänge. Und mit der Astrologie, an die ich jetzt da erinnert habe, haben wir natürlich jetzt auch einen Schlüsselbegriff für einen Zugang zu dem Thema Magie insgesamt. Ich kann nicht, also das ist eine Vorlesung, die für die Philosophie und für die Wissenschaftsgeschichte interessante Aspekte besprechen möchte, die man an diesem John Dee exemplifizieren kann. Das war eine der großen Magierfiguren und da würde sich natürlich nahelegen, sehr grundsätzlich was über Magie zu sagen. Ich werde auch aus allgemeineren Gesichtspunkten etwas sagen müssen, aber das muss beschränkt sein. Das ist an sich ein viel zu großes Thema noch. Ich werde ein bisschen was aus der Perspektive der Ethnologie sagen, aber auch aus dem Gesichtspunkt der spezifischen Entwicklungen in der frühen Neuzeit. Also gibt es da wirklich einen besonderen Typus von magischer Aktivität oder magischer Kompetenz, den man abgrenzen kann, auch gegen antike oder mittelalterliche typische Phänomene des Magischen. Insbesondere in diesem Zusammenhang werde ich aber etwas mehr sagen eben über diese Figur des Prospero im Sturm von Shakespeare. Und zwar vor allem deshalb, weil hier John Dee, das ist aber jetzt ein Punkt, wo die Identifikation mit ihm eigentlich keine so große Rolle spielt. Also wo der Prospero, könnte man auch jetzt einfacher sagen, als ein Mann dargestellt wird, der nicht nur einfach zaubern kann, sondern weil da in der Gesamtkonzeption des Stücks eine bestimmte magische Theorie mehr oder weniger in ihrer Gesamtheit, in ihrer Grundkonzeption und inneren Organisation sichtbar wird. Also da sieht man nicht nur einen, der zaubern kann, sondern da wird man konfrontiert mit einer ganz bestimmten, für diese Zeit typischen Auffassung von Magie als Gesamtsystem gewissermaßen. Das ist die von dem Agrippa von Nettesheim. Also das war noch ein viertes Thema, Magie als solche und speziell in der Art und Weise, wie sie da im 16. Jahrhundert von so jemandem wie dem John Dee rezipiert, praktiziert und dann in einer eingeschränkten Weise auch weitergegeben werden konnte. Und dann, wie schon gesagt, das Thema mechanische Kunst. Da werde ich einerseits etwas mehr sagen zum Zaubern, also zu dem Verhältnis von Zauberkunst, Zauber des Theaters und Technik und auch den Faden wieder aufnehmen bei den okkulten Kräften, also diesen Faden, der zu einer allgemeineren Reflexion schon vorige Woche auf das Okkulte geführt hat. Das Okkulte mitsamt seinen sehr, sehr verschiedenen Gegenbegriffen, nämlich einerseits des Klaren oder Geklärten, andererseits ist aber natürlich auf einer gewissen Ebene auch das Erleuchtete ein Gegenbegriff zum Okkulten, obwohl sich die unter gewissen Umständen natürlich dann wieder besser vertragen. Eine besondere Abzweigung wird mich da zu Descartes führen und allgemeineren wissenschafts- und philosophiegeschichtlichen Überlegungen. Also das hat was mit der Deutung der Begriffe Kraft und so weiter zu tun. Und auch mit der Zwei-Substanzen-Theorie von Descartes gibt es da sehr interessante Dinge zu besprechen. Jetzt habe ich das, was ich vorige Woche gesagt habe, quasi zugespitzt, ein bisschen systematisiert, sodass das eigentlich fast schon ein Plan für die Vorlesung in diesem Semester wäre. Mal sehen, wie ich mich daran halten kann, ob da noch was dazukommt oder wegbleibt. Beginnen werde ich in dieser Stunde bei meinem vorletzten Punkt, sozusagen beim Theaterzauber. Ariel heißt in Shakespeares Tempest im Sturm der Airy Spirit, Luft- und Windgeist, Ariel. Und in einer Inszenierung, die ich im Jahr 1988 am Wiener Burgtheater gesehen habe von Klaus Beimann, von dem Sturm, da hat dieser Windgeist Ariel wirklich unglaublich exquisite Luftnummern geboten. Das war eine Schauspielerin, Therese Affolter, die ist auf den Ruf des Prospero aus dem Himmel herabgeturnt, so elegant und leicht und bodenfern, dass die Anweisung, die man im Text liest, die lautet: Ariel tritt auf, wie eine störende Erinnerung an überholte, plumpe Bewegungsformen wirkt. Andererseits dann in der Herbühen-Szene des dritten Akts, da wölbt sich dieser Geist, diese Schauspielerin, dann ganz düster und in einem schweren Harnisch von oben mit riesenhaften Flügeln über das Picknick der Gestrandeten. Ich glaube an die Märchen auf der Bühne, an die Kindlichkeit und die Ironie, an die Posse, das Lächeln und das Gelächter, an das Vergnügen, die Spiellust und den Humor. Ich glaube an die Zauberer und die Komödianten. Ich glaube noch immer an die Träume auf dem Theater. Das schrieb Beimann damals in einem Brief an die Süddeutsche Zeitung. Das war seine Entgegnung an einen Kritiker, der sich in einer Besprechung 3 Tage davor gefragt hatte, nachdem er das im Burgtheater auch gesehen hat: Hat Beimann Shakespeare auf Schikaneder reduziert? Und dieser Kritiker konnte nicht ganz ausschließen oder wollte nicht ganz ausschließen, dass in dieser Aufführung, wie er gesagt hat, der Theaterspaß des Theaters Wahrheit überflutet haben könnte. Bei dieser Wahrheit des Theaters geht es natürlich nicht allein um die zirkusnahe Akrobatik und Effekte wie Wasser auf der Bühne und auch in der ersten Reihe Parkett. Da geht es auch um ernsthaftere Dinge, wie zum Beispiel die Darstellung des Ariel durch eine Schauspielerin. Das ist zwar eine immer schon geübte Praxis, seit Jahrhunderten geübte Praxis, aber ist und bleibt doch ein nicht trivialer Eingriff in die Balance eines Stücks, das viel von seinem Witz und auch seiner Schärfe daraus bezieht, dass unter den handelnden Personen eigentlich nur eine einzige weibliche auftritt. Auf das komme ich vielleicht noch einmal zu sprechen. Und in der Beimann-Inszenierung ist das besonders verstärkt noch dadurch, dass auch die Rolle des Caliban weiblich besetzt war. Also bei der Frage Wahrheit des Theaters gegen Theaterzauber, da geht es schon immer noch um mehr. Also mit Wahrheit ist dann noch mehr gemeint und eventuell auch eine Art Verpflichtung zu einer Stellungnahme zu einer Tradition, die im Sinne des Theaterspaßes eigentlich eingeübt ist. Also diese Besetzung des Ariel mit einer Schauspielerin. Beimanns Theaterzauber. Dieser Flug durch die Luft. Das ist ja nicht nur ein Mittel zur Herstellung des Zaubers des Theaters, wie er sagt, und er sagt ja auch in dieser Stelle, habe ich ja vorgelesen, er freut sich über den, er ist für den Zauberer. Also der Flug durch die Luft ist nicht nur, vielleicht oder wahrscheinlich nicht nur ein Mittel zur Herstellung von Zauber des Theaters, sondern möglicherweise ja auch selber Zauberei. Vor allem, er soll ja Zauberei sein. Er soll ja auch... Der sagt, der ruft den Ariel und dann kommt er. Um das richtig zu verstehen, wie sich diese Dinge zueinander verhalten, der Zauber des Theaters, die Zauberei, der Anschein der Zauberei, die Wahrscheinlichkeit, die Glaubhaftigkeit der vorgespielten Zauberei, Also um diese Differenzierungen genauer beschreiben zu können, und insbesondere müssen wir schon insbesondere den Flug auch gegen andere Elemente und Intentionen abgrenzen, die da in dieses Syndrom vom Zauber verwickelt sind. Man muss davon ausgehen, muss man natürlich davon, dass im Zentrum des Stücks eben der Magier Prospero steht. Einer, der zu verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Kompetenzen seiner Kunst ausübt. Wir werden auch später sehen, was da die verschiedenen sind. Aber jedenfalls in dieser zweiten Szene des ersten Akts, das erste persönliche Erscheinen von Ariel, da handelt es sich um die spezifische Macht, einen ihm persönlich dienstbaren Geist aufzurufen. Das ist diese spezielle, er hat ja vorher was anderes gemacht, er hat den Sturm aufgerufen, aber hier geht es um die spezifische Macht, einen Geist aufzurufen, der ihm persönlich dienstbar ist. Jetzt könnte man es als Forderung des Realismus betrachten, dass bei dieser Anrufung oder Aufrufung auf der Bühne sich etwas ereignen sollte, was uns eben den Eindruck von Magie vermittelt. Auf dem Theater wird, im Unterschied zum Epos oder einem Roman, einer nicht dadurch schon zum Zauberer, dass man ihn als Zauberer benennt, sondern auf der Bühne muss er etwas tun, was sich als seine Zauberei interpretieren lässt. Etwas tun ist dann natürlich jetzt ein flacher, harmloser Ausdruck für eine eigentlich anspruchsvolle Angelegenheit, eine komplexe Sache. Dieses Etwas oder Es, was da getan wird, kann natürlich einfach darin bestehen, dass etwas gesagt wird, was in den Ohren des jeweiligen Publikums nach Zauberspruch klingt, ein Abracadabra. Oder dass jemand würdevoll einen Stab schwenkt. Genauso gut kann es aber natürlich auch darauf hinauslaufen, dass bloß irgendetwas Eigenartiges, Signifikantes, Unerwartetes geschieht, ohne dass wir die Aktion des Zauberers als solche beobachten könnten. Und manchmal wird dadurch die Faszination des Okkulten intensiviert. Man hat eben nicht gesehen, wie er es gemacht hat. Also, in Anbetracht dessen wäre aber doch die naheliegendste und einfachste Maßnahme, um den Magier als Magier glaubhaft zu machen, wohl die Kombination eines Zauberspruchs mit einem entsprechend auffälligen Vorgang. Und da ist es sehr wichtig zu sehen, dass es im Text von Shakespeare, also in dem, was man als Shakespeares Text lesen kann, weder das eine noch das andere gibt. Also weder einen Zauberspruch noch eine entsprechend auffällige Handlung oder einen auffälligen Vorfall. Im Text ist es einfach so, der Prospero ruft, Approach, my Ariel, come, und Ariel kommt und grüßt. Das moderne Verständnis von Treue zum Text verbietet es natürlich jetzt einen Zauberspruch dazu zu erfinden, damit das irgendwie zauberiger wird oder sowas. Aber das signifikante Ereignis bemüht man sich nachzuliefern und eben so jemand wie Peymann mit einer besonderen Ernsthaftigkeit. Frage: Reicht das aus, um uns von der Zaubermacht Prosperos zu überzeugen? Wir sehen doch, dass die Schauspielerin auf einer mehr oder weniger raffiniert weiterentwickelten Schaukel durch den Bühnenraum schwebt. Aus dieser Perspektive ist nicht nur an dem Flug als solchen nichts Zauberhaftes, sondern auch sein Beitrag zum Zauber des Theaters wird fragwürdig. Wir sehen ja, dass das eine Schaukel ist. Auch da ist es wieder wichtig, dass man verschiedene Aspekte analytisch auseinanderhält. Es besteht ja im Prinzip sowieso keine logische Abhängigkeit zwischen dem Theaterzauber und dem Zauber Prosperos. Es ist eine Inszenierung des Sturm denkbar, die den Prospero sehr überzeugend als Magier darstellt, aber seine Zauberei sozusagen nicht auf uns übergehen lässt. Also die ihn als Zauberer darstellt, wo aber diese Zauberei überhaupt nicht zum Theaterzauber wird. Das ist sehr wichtig, dass man sich erinnert, dass Shakespeare zu dem Stück, dem Prospero, einen Epilog sprechen lässt. Und in diesem Epilog nimmt der Prospero zu dieser Frage eines möglichen Transfers des Zaubers Stellung. Der thematisiert diese Dimension, dass das Publikum auch in diesen Zauber gefangen sein könnte. Und kontrastmäßig ist es sehr, sehr signifikant, dass der Prospero in dem Film von Derek Jarman, Tempest, The Tempest heißt dieser Film, also dass Derek Jarman den Tempest überhaupt nicht als Zauberstück inszeniert, sondern in einem eminenten Sinn einfach als persönliches Drama zwischen den zwei Personen Prospero und Ariel. Ja? Und da gibt es diesen Epilog nicht, typischerweise. Also da gibt es den Epilog, der überhaupt nur darauf hinweisen würde, dass da eine Beziehung zum Publikum besteht, die irgendwas mit Verzaubern zu tun hat. Das lässt er weg. Und trotzdem könnte eine solche Inszenierung mit anderen Mitteln Theaterzauber herstellen. Dazu bedarf es keines Magiers in der Handlung, sondern nur, wie man so sagt, eines Magiers hinter der Bühne. Backstage Magus. Und das ist eben jetzt der interessante Punkt, dass dieser Backstage Magus ein Magier nur im übertragenen Sinn sein könnte, das ist nicht ausgemacht. Das ist das, was uns wirklich interessiert. Auch der Backstage-Magus könnte ja ein wirklicher Magus sein. Die Historikerin Frances Yates, die für lange Zeit die Autorität oder die wichtigste Wissenschaftlerin im Zusammenhang mit John Dee gewesen ist. Frances Yates hat darauf hingewiesen, dass John Dee eben für Shakespeare das Vorbild seines Prospero abgegeben hat. Das Argument, das sie dafür hatte, war indirekt. In der Substanz hat es darauf beruht, dass man den Tempest von Shakespeare sehen kann als Replik auf ein anderes Theaterstück. Ein Theaterstück von Ben Jonson mit dem Titel The Alchemist. Und das war wirklich eine Satire, hat wirklich einen direkten Bezug auf John Dee gehabt und das war eine satirisch herabsetzende Äußerung über John Dee. Also dieses Stück von Ben Jonson ist 1610 aufgeführt worden und ein Jahr danach schon der Tempest von Shakespeare, übrigens beide Stücke von Shakespeares Truppe. Sie erinnern sich, die war schon zwei Jahre vorher, also 1608, gestorben. Also das Argument ist, dass Shakespeare das Johnson-Stück in seinem Theater hat spielen lassen, von seinen Leuten hat spielen lassen, aber inhaltlich sozusagen ein Gegenstück dazu geschrieben hat, indem er die Reputation von dem John Dee wiederherstellen wollte. Also ein bisschen was aus der Frances Yates als Zitat. Shakespeare is consciously defending Dee and his reputation. Shakespeare paints a portrait of Dee which is the very opposite of the contemporary portrait of him by Jonson. Shakespeare shows us an infinitely wise figure working for moral goodness and reform, a marvelous evocation of the Renaissance Magus in his full imaginative and creative power. Und unterstützend wirkt da eben die Tatsache, dass Dee, ein bedeutender Repräsentant der magischen Auffassungen von Agrippa von Nettesheim, im England seiner Zeit war. Und wie schon gesagt, diese spezifische magische Auffassung von Agrippa ist im Tempest eigentlich überall greifbar. Allerdings hat die Reputation von John Dee schon lang vor dem Tod der Königin Elisabeth eine Wendung ins Anrüchige genommen und sich kondensiert gehabt, schon einige Jahre lang im Image eines wirklich üblen Zauberers, Schwarzmagiers und Geisterbeschwörers. Also, und das, sagte jetzt, wollte Shakespeare wieder zurechtrücken. Schon lang davor hat seine Reputation gelitten, unter dem Verdacht, ein übler Zauberer zu sein. Die ersten, später immer wieder zur Bestätigung zitierten derartigen Anschuldigungen waren gegen ihn schon ganz früh in seiner Studentenzeit erhoben worden. John Dee war im Alter von 19 Jahren einer der ersten Fellows am Trinity College. Also das Trinity College in Cambridge ist 1546 von Heinrich VIII. Gegründet worden. Er hat dort formal ein Tutorium für Griechischunterricht inne gehabt, obwohl insbesondere seine mathematische Begabung schon damals aufgefallen sein muss. Und da äußerte Studenten und Lehrenden einmal eine Aufführung des Friedens von Aristophanes auf die Bühne brachten, da hat John Dee die Stage Effects übernommen und hat eine Flugnummer inszeniert, in der Trygäus auf dem Rücken eines Skarabäus zum Palast des Zeus aufsteigt. Ich zitiere ein bisschen was aus dem Buch Myth of Symmachus von Eliza Butler, das steht auch auf der Literaturliste. He constructed an ingenious flying machine for a production of Aristophanes' piece acted by the students. It would probably be considered crude enough today, but it created a sensation then. So much so that diabolical aid must, it was thought, have been invoked. Da ist also der Theaterzauber wirklich die Magie. Es wird auch damals in Cambridge natürlich ein Seil sichtbar gewesen sein. Aber gerade diese Sichtbarkeit, glaube ich, müssen wir, wenn wir uns die ernsthafte Feindseligkeit dieses Magieverdachts verständlich machen wollen, also müssen wir gerade diese Sichtbarkeit in einen Kontext von Erwartungen bringen, der sich ganz radikal von unserem heutigen unterscheidet. Und das Wichtige, das Entscheidende dabei ist eben die Veränderung in der Einstellung gegenüber der Mechanik. Mechanik, von Newton zur leitenden Disziplin der Physik gemacht, war, wie ich schon vorige Woche angedeutet habe, in der Mitte des 16. Jahrhunderts überhaupt keine Wissenschaft. Was natürlich nicht so sehr eine Aussage über das mechanische Wissen selbst ist, als über seinen Status im Gesamtzusammenhang der Episteme der Zeit. Also ein Zitat aus Ernst Mach in der Einleitung zu seiner Mechanik: In der Tat haben wir zu unterscheiden zwischen mechanischen Erfahrungen und Wissenschaft der Mechanik im heutigen Sinn. Also dem war das völlig klar. Möglicherweise war diese Bühnenmaschine von John Dee die erste ihrer Art in England. Das antike Theater hat jedenfalls schon längst solche Apparaturen verwendet und solche Beschreibungen von solchen antiken Apparaturen oder Gerätschaften. Solche Beschreibungen haben die ja auch angeregt zu seiner Unternehmung, zu seiner Konstruktion. Aber die für solche Effekte erforderlichen Kenntnisse sind durch die Jahrhunderte auf anderen Wegen und mit anderen Mitteln tradiert worden als alles, was unter dem Titel Wissenschaft lehrbar gewesen ist. Und so konnte gerade an der Universität, dem Ort des Wissens, dem Ort der Wissenschaft, die mechanische Kompetenz als eine illegitime und okkulte erscheinen, auf verborgenen und gefährlichen Wegen angeeignet und für sinistere Zwecke zu missbrauchen. In einer Eigentlich in einer weniger problematischen Weise konnte sich diese Kompetenz am Jahrmarkt produzieren. Es ist ja so, dass zu den mechanischen Künsten immer schon neben der Armatura, der Navigatio, der Mediziner auch die Theatrica gezählt hat. Dort hat die Mechanik sich mit der Magie getroffen. Das ist übrigens eine Verbindung, die noch weit hinter die klassischen Konzeptionen der Systeme von freien und mechanischen Künsten zurückgeht. Ich lese Ihnen da ein Zitat vor aus dem Buch Gottes Nähe und Schadenszauber, sehr lesenswert, von Fritz Graf über Magie in der griechisch-römischen Antike. Ägyptische Zauberer sind also nicht bloß Bösewichte. Zumindest einige von ihnen verdienten sich ihr Leben als professionelle Gaukler durch die Magie der Jahrmärkte und der öffentlichen Plätze. Gelegentlich finden sich Rezepte für diese Art Magie, etwa dazu, wie man auf einem Krokodil reiten kann oder wie man jemand mit magischen Mitteln befreit, der in Ketten geschlagen und in ein verschlossenes Gemach eingesperrt wurde. Für die Entstehung der modernen Physik ist die Integration mechanischer Kompetenzen in das Wissenschaftliche, in die wissenschaftliche Episteme etwas Entscheidendes. Dass also ihre neue Positionierung in dem Feld zwischen handwerklichen Künsten, Wissenschaft und Magie im Lauf des 16. Jahrhunderts wissenschaftsgeschichtlich sehr signifikant ist, steht außer Frage. Und in diesem Prozess spielt die wirklich eine bedeutende Rolle. Schon in einem Text, der heißt Mathematical Preface, den er 1570 geschrieben hat, zu der ersten englischen Euclid-Ausgabe, also Vorwort zu der ersten englischen Euclid-Ausgabe, da sieht man schon genau diese Tendenz zur angewandten Mathematik. But, well you may perceive by Euclid's Elements, that more ample is our science than to measure planes. And nothing less therein is thought of purpose than how to measure land. Das schließt dann, das Land zu vermessen, das schließt dann in der weiteren Entwicklung natürlich vor allem auch die Probleme der Navigation auf See mit ein. Mit seinem Engagement in der Erstellung mathematischer Handbücher für Instrumentenbauer, Engagement auch in der Navigation, Planung von Forschungsreisen, Kartografie und so weiter, hat die also ganz exakt in jenem Kreuzungsbereich von Geometrie, Physik und Technik gearbeitet, aus dem 100 Jahre später die neue Wissenschaft herausgewachsen sein sollte. Also ein sehr wichtiges, eigentlich klassisches Buch zu unserem Thema ist von Paolo Rossi, I Philosophie e le Macchine, in der Zeit von 1400 bis 1700. Und da steht auch, ich paraphrasiere das jetzt, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, da hat sich eine Gruppe von englischen Mathematikern ausdrücklich darum bemüht, die mathematische Instruktion für Maestri Artigiani, also für Handwerker, für Techniker sozusagen zu verbessern und zu entwickeln und sozusagen die und zur gleichen Zeit die neuen wissenschaftlichen Lehren fruchtbar zu machen für die Navigation auf See. Die Mathematiker Robert Record und John Dee sind wirkliche technische Experten und Berater auch gewesen. Und dann schreibt er, John Dee hat seine Ratschläge an alle wichtigen Reisenden der Ära der Königin Elisabeth weitergegeben. Da Martin Frobisher, Sir Humphrey Gilbert, da John Davis, Sir Walter Raleigh. Also das sind wirklich die ganz großen Seereisenden und Eroberer dieser Zeit gewesen. Und das war nur möglich auf der Grundlage der Verbesserung der Instrumente zur Navigation und die war nur möglich auf der Grundlage sozusagen einer veränderten Art der Verwissenschaftlichung der Ausbildung der Handwerker. Die Techniker und Handwerker in dieser Zeit hatten ja nicht von selber schon ein Bücherwissen. Die haben ihr Geschäft sozusagen an den Tatsachen gelernt, mit der Hilfe oder auf der Grundlage mündlicher Instruktion. Aber im Lauf des 16. Jahrhunderts sind immer mehr solche Techniker, Handwerker, Instrumentenbauer gewissermaßen literarisiert worden. Und vor allem nach der Erfindung des Buchdrucks haben ihre Bücher dann eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des spezifischen Objektivitätsanspruchs der modernen Naturwissenschaft gespielt. Das ist ein Punkt, auf den komme ich am Ende der heutigen Vorlesung dann noch einmal zurück. Francis Bacon, also der war nicht, also eine Generation jünger nach John Dee, der wichtigste Promoter dieser Bewegung, hat auch die Aufwertung der mechanischen Künste wirklich im Zentrum seiner New Science gesehen. Und da ist es auch sehr interessant, jetzt ein bisschen genauer hinzuschauen. Die Aufwertung der mechanischen Künste im Zentrum der neuen Wissenschaft, im Kontrast sowohl zur Magie wie zu der traditionellen, an Aristoteles orientierten Wissenschaft. Aber was in seinen Augen gegen die natürliche Magie gesprochen hat, war etwas Besonderes. Die Zielsetzungen sowohl der natürlichen Magie insgesamt wie speziell der Astrologie und der Alchemie hat Bacon für vornehm gehalten, für richtige Zielsetzungen gehalten. Wo er sich absetzen wollte, wovon er sich absetzen wollte gegenüber der Magie, das war die Geheimnistuerei als solche. Die Rückbindung jedes kognitiven Werts an den Einzelnen, der Mangel an transparenter, regulierter und offener Kommunikation. Also darum ist es mir so ein großes Anliegen, da verschiedene Aspekte wirklich voneinander getrennt zu halten. Also eben zum Beispiel dieses erste Thema, von dem ich heute gesprochen habe, die Art der Traditionsbildung in der Magie. Das ist ein eigenes Thema zu behandeln und nicht unterzugehen lassen, weil man, wie man bei Francis Bacon sieht, eben zu der Zeit ein positives Verständnis eigentlich von den Zielsetzungen der Magie haben konnte und genau gegen diese Art der Traditionsbildung sein konnte. Also man muss immer diese verschiedenen Aspekte viel genauer voneinander unterscheiden, als dass man einfach sagt, na, das waren Magier und eben keine Wissenschaftler. Und Bacon ist ein Wissenschaftler. Und dann gegenüber dem Francis Bacon drückt man ein Auge zu, so wie man es jahrhundertelang gegenüber Newton gemacht hat, dass der was übergehabt hat für Magie. Also das war eine Nebenbemerkung. Also bei allen Ambiguitäten, allen absurden Spekulationen, mit denen John Dee seinen Kompetenzen das Image einer erlösenden Magie verleihen wollte, den Willen zur Aufhebung dieser methodischen und kommunikativen Fesseln des Magischen kann man ihm auch wieder nicht ganz abstreiten. Also ein anderer Punkt, der davon zeugt, ist die Konsequenz, mit der er seine Bibliothek, die damals eine der größten in Europa überhaupt war, also die Konsequenz, mit der er seine Bibliothek in den Dienst aller interessierten Forscher stellte. Also er hat seine Bibliothek nicht nur für sich selber benutzt, sondern offen gehalten für Leute, die bestimmte Texte oder Instruktion gesucht haben. Sein propagandistischer Einsatz für die effektiven und nützlichen Resultate der Verbindung von handwerklicher Technik, Geometrie, Naturwissenschaft, das muss man sehen, gerade der Einsatz dafür hat ihm in der Mitte des 16. Jahrhunderts und bis zur Wende zum 17. Jahrhundert schon den Ruf eines Schwarzmagiers eingetragen. Zu der späteren Zeit, also zu der Zeit, wo, weiß ich, 1610, der Ben Jonson sein Stück geschrieben und aufführen lassen hat, als die unverständlichen, hässlichen Zauberformeln und Rituale von diesem Wissen abgefallen waren, also als die Emanzipation der Mechanik zur Physik im vollen Gang war und die nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften schon ihre Statuten schrieben und hatten, da war die dann, wie eben für den Ben Jonson, nur mehr eine Witzfigur. Also da hat man nur mehr diese Verkleidung in die kuriosen magischen Rituale gesehen. Und spätestens seither ist natürlich auch die Evidenz des Seils bei so einer Flugmaschine, der technischen Apparatur bei einer Theatermaschine, spätestens seither ist auch diese Evidenz natürlich nur mehr eine Evidenz gegen die Magie und nicht für die Magie. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen da in diesem Exkurs jetzt ein bisschen zeigen können, inwiefern eben auch der nur hinter der Bühne die mechanische Organisation überhaupt als ein Magier verstanden werden kann und nicht nur der vorn sozusagen den Magier spielt. Wir können die magische Atmosphäre um eine Flugnummer wie die von Dee nicht mehr nachvollziehen. Ich habe auch gesagt, wir sehen das Seil oder wir sehen die Schaukel. In gewisser Weise, das ist ein Nebenaspekt, aber er ist nicht ganz uninteressant. In gewisser Weise speist sich freilich gerade aus dieser Nicht-Nachvollziehbarkeit heute am Theater ein eigener Zauber, ein Zauber von noch anderer und eigener Art, nämlich im Modus der Nostalgie, der Versetzung in eine ferne oder vergangene Welt, die als Ganze so märchenhaft anders ist, dass ihre Bewohner das Fliegen für Zauberei gehalten haben. Diese Ebenenverschiebung ins Nostalgische gehört ebenso wie die Verschiebung ins Entertainment zur Spätgeschichte der modernen Magie, zur Geschichte ihres Rückzugs und Abstiegs ins Okkulte. Wenn wir diese Zusammenhänge zwischen Handwerk, Magie, angewandter Mathematik und Mechanik besser verstehen wollen, jetzt habe ich sie ja nur beschrieben oder gesagt, dass sie existieren, wenn wir die ein bisschen besser verstehen wollen, müssen wir sie natürlich auch in Bezug bringen zur eigentlichen Wissenschafts- und Philosophiegeschichte. In Bezug bringen zu den Dynamiken, die in der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte als solcher herrschen. Das sind nicht nur Dynamiken der immanenten Theorieentwicklung, sondern das sind auch welche, die äußere Auslöser haben. Aber man muss sie thematisieren, was natürlich in dieser Allgemeinheit eine unmögliche Aufgabe in meiner Vorlesung jetzt ist. Also gebe ich nur zu einem einzigen Begriff ein paar Hinweise und die auch nur extrem stichwortartig. Der Begriff ist Methode. Schon in der Renaissance, seit dem 15. Jahrhundert, eine drastische Veränderung in der Auffassung von Wissenschaft. Verlagerung in der Auffassung von Wissenschaft vom Beweisen zum Forschen steht in Zusammenhang mit der damals schon beginnenden Aristoteles-Kritik. Das ist eine Entwicklung, die getragen wird sowohl von der humanistischen Bewegung wie auch von solchen Strömungen, die man eher als innere Reform der aristotelischen Wissenschaftstheorie auffassen kann. Also lokal identifiziert das Zentrum einer solchen Bewegung der inneren Reform, also wo sozusagen im Gebäude des Aristotelismus selber die Reform versucht wurde, wo das von innen sozusagen umgebaut werden sollte, ist Padua gewesen. Die aristotelische Wissenschaftstheorie ist interessiert gewesen am Beweisen. Also das ist der Kern, der Kern der aristotelischen Auffassung von Wissenschaft, was nämlich das Ziel oder den Sinn der Wissenschaft betrifft, das ist das Beweisen aus wahren und allgemeinsten Gründen. Der Prozess, der zur Kenntnis dieser allgemeinsten Gründe führt, ist zwar notwendig und muss immer vorhergehen, aber er ist nicht das Telos und die eigentliche Signatur der Wissenschaft. Der ideale Wissenschaftler ist ein Beweiser und hat die Kenntnis der allgemeinsten Gründe, von denen her etwas bewiesen werden kann, sozusagen schon habitualisiert. Und die, was sich in der Neuzeit so drastisch ändert, ich habe das ja in meiner Vorlesung im vorigen Semester über Rationalismus viel ausführlicher besprochen, ist eben die Verlagerung des Akzents auf Forschung. Aber dafür gibt es zunächst einmal keine eigene Logik. Die aristotelische Logik ist eben eine Beweislogik und keine Forschungslogik. Und das Wort, das in der Renaissance für das Desiderat zu einer Forschungslogik steht, das ist das Wort Methode. Methode, das planbare, sichere Erkennen des Neuen. Das Methode soll, Methode ist das Wort für eine Struktur, für eine intellektuelle Prozessstruktur natürlich, zur planbaren Erkenntnis von immer wieder Neuem und nicht Beweisen aus dem, was man schon weiß. Das ist das auch für uns noch leitende Verständnis von Wissenschaft natürlich. Aber es gibt in dem Bemühen um so eine Methode natürlich ganz verschiedene Zugänge. Mehr oder weniger in der Terminologie des Aristotelismus gefasst. Also wichtige Stufen, könnte man sagen, das ist jetzt wirklich nur ganz skizzenartig. Ne? Also da kann man einen letzten, wirklich, den man noch einen richtigen Aristoteliker nennen kann, der aber schon sozusagen voll auf dieses Ziel hinarbeitet, Giacomo Savarella nennen. Die nächste Stufe wäre dann Galilei, den man noch auf den Savarella beziehen kann, der aber eindeutig schon kein wirklich Aristoteliker mehr ist, sondern nur mehr so einzelne Versatzelemente aus der aristotelischen Terminologie hat und schließlich dann ganz von Aristoteles emanzipiert Descartes. Also so ist das mit dieser, also das ist der große Trend in der Veränderung der Auffassung von Wissenschaft. Aber das gibt trotzdem nur eine Seite der Sache wieder, die uns jetzt interessiert. Die andere Seite der Sache, die für uns wichtig ist, kann man mit einer positiven Anknüpfung an Aristoteles zu beschreiben beginnen. Nämlich mit dem großen Fortschritt, den die Begründung einer Wissenschaft der Logik und die Begründung einer Wissenschaftstheorie gebracht hat, nämlich Wissenschaft als Sprache verstehen zu können, die Wissenschaften in einer sprachlichen Struktur erfassen zu können und nicht nur als Habitus, also nicht nur als die individuell persönliche Kompetenz, diese obersten Gründe und die Zusammenhänge von allem mit allem, was weiß ich, zu kennen und auf Verlangen und gegen entsprechendes Entgelt dann erklären zu können. Bei Aristoteles ist die logische Struktur der Wissenschaft eine Sprache. Die Wissenschaft kann als Sprache existieren, also abstrakt und tendenziell unabhängig von ihrer Repräsentanz in den kognitiven Dispositionen eines Individuums. Was heißt das? Das Zauberwort, sage ich jetzt Zauberwort, um zu sagen, was das bedeutet. Die Wissenschaft kann in der Form eines Buches existieren. Wissenschaften können als Bücher existieren. Das Wort ist allerdings ein Totschläger, den wir so nicht gebrauchen wollen. Denn der Status von dem, was ein Buch ist, hat sich in der Zeit zwischen dem klassischen Griechenland und der Spätantike einerseits und der Neuzeit mehrfach ganz radikal verändert. Also, was das Buch in seinem Verhältnis zum Wissen ist oder was Buch im Verhältnis zu Wissen bedeutet, ist in der klassischen und auch in der Spätantike etwas vollkommen anderes als zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Und das hat sich an der Schwelle vom 15. zum 16. Jahrhundert auch nochmal drastisch geändert. Im Grund braucht man natürlich, um das zu verstehen, also um das sozusagen zu verdauen, diese Aussage von der radikalen Verschiedenheit, braucht man wirklich gar keine historischen Kenntnisse zu haben. Das ist sozusagen a priori klar. Denn wenn im Sinne des Aristotelismus oder von mir sagen wir Aristotelismus unter Anführungszeichen, das Buch die Wissenschaft enthält, dann ist es in diesem Sinn ein konservatives Medium. Dann optimiert es die Endgültigkeit, die Haltbarkeit der einmal erworbenen Einsicht in oberste Gründe und der aus ihnen folgenden Ableitungsmöglichkeiten. Also wenn aus der aristotelischen Sicht ist das Buch sozusagen konservativ, es hält das fest und zwar tendenziell für immer fest, was einmal erworben worden ist an Kenntnissen und was jetzt benutzt werden kann, um Warum-Fragen zu beantworten aus diesen obersten und allgemeinsten Gründen. Unter diesem Gesichtspunkt ist natürlich das Buch für eine Wissenschaftsauffassung, die sich als Erforschung des Neuen versteht, nicht interessant und eher hinderlich, was ja überdeutlich wird in diesen ganzen, zum Teil natürlich völlig sinnlosen Legenden, um die Auseinandersetzung Galileis mit den Aristotelikern, die nicht durch das Fernrohr schauen wollten, sondern nur in ein Buch. Aber das beleuchtet ganz genau diesen Punkt. Das sind zwar zur Beschreibung dessen, was die galileische Revolution bedeutet, sind die auch wieder nicht besonders, besonders gut, diese Geschichten, weil die treffen nicht den wirklichen Punkt. Aber für meinen Punkt sind sie sehr, sehr gut. Ne? Sie zeigen, wie das Buch im Prinzip was Konservatives sein kann. Also wenn aber umgekehrt das Buch eine positive Rolle spielt in dem Prozess, den man die neuzeitliche wissenschaftliche Revolution nennt, dann, folgt eigentlich zwingend, muss das Buch zu etwas ganz anderem geworden sein. Es muss das Buch sich verwandelt haben. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um, also da muss das Buch sozusagen in den Kreis von dem hineingekommen sein oder in die Sphäre von dem hineingekommen sein, was man die Bemühung um eine Methode nennt. Also die Entwicklung, die planvolle Entwicklung einer Fähigkeit, das Neue zu entdecken, das Neue zu entdecken und vor allem ein Punkt, auf den ich dann vielleicht später noch einmal kommen kann, die Geschwindigkeit bei das schnellere Lernen bei Erhaltung der Sicherheit des Lernens. Aber wie ist das vor sich gegangen? Also es ist so gewesen, aber wie ist das vor sich gegangen? Man muss da verschiedene Aspekte unterscheiden. Ganz grob könnte man sie alle zusammenfassen unter dem Motto, das Buch vom Speicher zum Kommunikationsmedium. Es geht um den Unterschied zum Beispiel zwischen Lesen und Vorlesen. Also um die Tatsache, dass an den Universitäten im Hochmittelalter wurde natürlich aus Büchern gelernt, aber die Studierenden haben nicht die Bücher gelesen, sondern es ist ihnen vorgelesen worden. Also das Vorlesen war eben die Art und Weise, wie man das Buch, das noch als Speicher betrachtet worden ist, benutzt hat. Aber das Buch war nicht da, um gelesen zu werden, sondern es war dazu da, um vorgelesen zu werden. Die Info ist an die Studierenden mündlich gekommen durch die Lehrer. Also um das geht es, um diesen Unterschied zwischen Lesen und Vorlesen. Es geht auch, das hat natürlich selber wieder tausenderlei Aspekte, da geht es um das gemeinsame Zusammensitzen beim Vorlesen und die Möglichkeit, dass wenn einer wirklich ein Buch liest, dass er dann allein liest und dass er dann mit dem Buch konfrontiert auf blöde Gedanken kommen kann, die seine Lehrer nicht kontrollieren können und so weiter. Das sind Subaspekte. Also das. Es geht aber auch um die Institutionen, die die Bücher sozusagen verwalten. Und letztlich geht es natürlich auch um die Quantität, in der Bücher zur Verfügung stehen. Ganz vom Ende her gesehen, also geht es um den Buchdruck, ganz einfach. Obwohl das dann auch wieder zu einfach ist, weil man berücksichtigen muss, dass schon vor der Erfindung des Buchdrucks die Steigerung der Kopiertätigkeit in Handschrift enorm war. Also es sind auch schon, bevor der Buchdruck erfunden worden ist, hat es schon eine unglaubliche Vermehrung der Bücher gegeben. Der Buchdruck, nicht die Schrift als solche, ist es, was das Wissen, wenn man so sagen kann, lautlos macht. Der Druck betrifft ja vor allem die Modalität der Weitergabe. Und vorher ist die Weitergabe immer mündlich gewesen. Das Geschriebene war das Seiende. So wie es geschrieben ist, ist es. Die Schrift war vor dem Buchdruck also weniger ein Mittel der Mitteilung als ein Modus des Festhaltens. Und erst mit dem Buchdruck wird sie wirklich Mitteilung. Mit dem Buchdruck wird die Schrift Mitteilung und tritt in effektive Konkurrenz zu der lauten, der mündlichen Mitteilung. Und das ist natürlich etwas, was die Vorstellung von Wissen oder den Status des Wissens als solchen ganz zentral betrifft. Und dann kommt auch noch dazu das Buch als Objekt. Das Buch als Objekt kriegt jetzt einen anderen Status. Das Buch als Objekt wird jetzt sozusagen, ist jetzt nicht mehr bloß ein Behälter, sondern wird mehr und mehr zu einem Gegenbild von dem, was das Wissen des Wissenden ist. Die Idee des Buches als Behälter ist jetzt formativ für die Vorstellung des Bewusstseins als Behälter von Wissensinhalten. Also diese Idee, dass man sein eigenes Wissen so organisieren sollte wie ein Buch. Also da geht es darum, wie man sich vorstellt, dass man zu einem Wissen kommt. In der alten Variante dadurch, dass man redet, primär, dass man mit jemand anderem redet, der einem sagt, was man noch nicht gewusst hat, in verallgemeinerter Form, indem man mit sich selbst redet. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt ist das mehr ein Umfüllen von einem Behälter des Wissens in einen anderen Wissensbehälter, vom Buch in mein Bewusstsein. Und da steckt dann natürlich auch die Annahme einer gewissen Strukturerhaltung drin. Die übersichtliche Anordnung in einer Tabelle im Buch hat eine Replik in einer Anordnung im Geist des Lernenden oder Lesenden. Das sind dann zum Teil sehr interessante Entwicklungen, Gedanken oder Ideen, die man da verfolgen kann, auf die ich im Moment nicht weiter eingehen kann. Aber wir kommen auf das Buch natürlich noch zu sprechen, im Zusammenhang mit Sprache, Schrift, Entzifferung, Kodierung und so weiter. Jetzt möchte ich ein bisschen was sagen zu den Institutionen des Wissens, die da dazugehören. Und da muss man natürlich schon sagen, da kann es sich natürlich nicht um einfache Entsprechungen im Sinne von direkten Kausalbeziehungen oder dergleichen handeln, dass man quasi aufzeigt, dass ein Wandel in den sozialen Bedingungen des Wissens parallel geht mit diesen Entwicklungen. Also das ist sehr kompliziert. In dem Moment, wo man eine wissenssoziologische Perspektive in diese Fragen hineinbringt, hat man eine ungeheure Erhöhung der Komplexität, die man nicht wegkürzen kann. Also wenn man sagt, wir haben da Ausgangspunkte mittelalterliche Universität, Inkarnation dieses aristotelischen Bildes der Wissenschaft als beweisende Lehre mit den Büchern, aus denen vorgelesen wird, also dieser Bindung an das Orale oder Auditive. Und am Ende des 17. Jahrhunderts haben wir am anderen Ende des Spektrums die großen nationalen wissenschaftlichen Gesellschaften, die Royal Society in England und die entsprechenden gelehrten Journale, wo also das Wissen in einen Zustand der Schriftlichkeit übergegangen ist. Die ganze, man kann schon sagen, mehr oder weniger die ganze Philosophie von Leibniz liegt in seiner Korrespondenz. In einen Zustand der Schriftlichkeit übergegangen, unabhängig vom gehörten, vernommenen Wort, wo es also ein visuelles Registrieren geworden ist. Also wenn man das sagt, wenn man dieses Spektrum aufzieht, dann muss man sich natürlich bewusst halten, dass keinerlei einliniger Prozess diese Verbindung herstellt, sondern dass da unendlich viele Ab- und Rückwege dazwischen liegen. Also das geht zwei oder dreimal Machine arrière und dann wird wieder ein Sprung gemacht. Also ich fange mit einem sehr einfachen Punkt an, der betrifft also eben das Buch. Wieder. Wir haben da ein oder zwei Kontexte gehabt, wo man sehen kann, wie sich da kontingente Effekte bieten, wie die Technologie Bedeutung entfaltet oder Bedeutung bekommt, weil sie mehr oder weniger zufällig auf eine intellektuelle Tendenz auftritt. Also zum Beispiel diese Sache mit der, also die Technologie der Buchproduktion, meine ich nicht, diese Sache mit der Betonung der Leichtigkeit, der Erleichterung des methodischen Lernens, wenn man Lehrbücher hat, ganz was Primitives. Und wenn wir uns jetzt im Großen dasselbe anschauen, dann gibt es ein herausragendes Faktum, das doch fast alle derartigen Konvergenzen prägt, also Konvergenzen der Wissenstechnologie einerseits, der Selbstinterpretation des Wissens andererseits, das ist die Tatsache, dass in dieser Zeit, und das ist eben auch wieder was gegen diese Einlinigkeit gehalten werden muss, die Tatsache, dass in dieser Zeit, wo sich der Buchdruck durchsetzt, das Verhältnis zwischen der institutionalisierten Wissenschaft, hauptsächlich eben an den Universitäten institutionalisierten Wissenschaft, und dem Wissen außerhalb dieses universitären Rahmens, dass dieses Verhältnis schon von sich aus in Bewegung geraten ist, und zwar in sehr dynamische Bewegung. Da muss man natürlich, wenn man das erklären will, müsste man dann natürlich historisch-ökonomische Fakten und Umstände in Betracht ziehen, die ich jetzt außer Betracht lassen muss natürlich. Ich kann nur auf die Tatsache einer solchen Bewegung oder Bewegtheit hinweisen. Die Wissenschaft ist primär in den Universitäten institutionalisiert, auch noch im späten Mittelalter und in der Renaissance. Und das sind ganz bestimmte Disziplinen, die Wissenschaft. Also man kann sozusagen sagen, Wissenschaft kann man auch aufzählen, welche das sind. Extensional, eine kompakte Sache, in der Formen und Inhalte dicht aufeinander abgestimmt sind. Also das ist, natürlich bröckelt das in der Renaissance, aber es ist noch immer ein Gebäude, das vor allem durch diese Integration von Form und Inhalt gehalten wird. Und dagegen das nicht wissenschaftliche Wissen, das ist ein enorm heterogener Bereich. Das ist nicht ein Bereich. Also man kann von dem wissenschaftlichen Wissen, wie es an den Universitäten institutionalisiert ist, aus einem bestimmten Bereich sprechen. Und man kann davon das nicht wissenschaftliche Wissen abgrenzen. Aber das kann man nicht aus einem Bereich erfassen. Das ist viel zu heterogen, zerklüftet und in verschiedene Bereiche des Lebens aufgesplittert. Und da gibt es eben vor allem im Laufe des 16. Jahrhunderts eine immer rasanter werdende Aufwertung dieses nicht wissenschaftlichen Wissens, vor allem in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Also ich habe das mit dem, dass das nicht ein Bereich ist, vor allem gesagt, um klar zu machen, dass es sich da nicht um eine Aufwertung des Nichtwissenschaftlichen als Nichtwissenschaftliches handelt, sondern es geht um ganz bestimmte Bereiche oder Brennpunkte. Die werden aus verschiedensten Gründen wichtig, aus ökonomischen Gründen oder aus politischen Gründen. Zum Beispiel der Bergbau und die Metallurgie, das ist so ein Fall. Das sind Wissenschaften, die sich 15. bis 16. Jahrhundert unglaublich, oder das ist ein Wissen, das im 15. und 16. Jahrhundert eine unglaubliche Dynamik entwickelt, das sich unglaublich verändert. Man kann aber sehen, dass das Wissen in diesen Bereichen sich auf eine Art und Weise, in diesen jeweiligen konkreten Bereichen, sich auf eine Art und Weise entwickelt, die ihre eigene Verlässlichkeit hat. Also diese Verlässlichkeit wird immer auffälliger, sozusagen. Man kann sich immer mehr sicher gehen, was da entwickelt, gemacht, gefördert wird. Aber eine Verlässlichkeit, die von den traditionellen Wissenschaften, die ja auf die Verlässlichkeit der Schlussfolgerungen nach wie vor bauen, tendenziell nicht verstanden wird. Und das führt dazu, dass der Begriff der Wissenschaft unter Druck kommt. Und so ist es ja dann auch möglich, dass jemand wie Francis Bacon davon spricht, dass er eine New Science entwickelt, dass er mit dem nicht zufrieden sein kann, was man Wissenschaft nennt. Wenn da eine eigene Art von Wissen zu wachsen beginnt, Nützlichkeit unter Beweis stellt, verlässlich ist, tradierbar ist und die die das Monopol auf Wissenschaft haben, können das nicht mehr erklären, weil das aus anderen Prinzipien heraus funktioniert, dann kommt der Sinn von Wissenschaft sozusagen ins Rutschen, wird sich mit einem anderen Paradigma verbinden und eventuell auch mit anderen Institutionen. Dieses Verbinden mit anderen Institutionen, das muss zunächst gar nicht nach einem großen Fortschritt ausschauen. Das sind, wie soll man sagen, schleichende Revolutionen. Ein Punkt, den ich heute schon einmal gemacht habe, die Techniker und Handwerker dieser Zeit hatten nicht von vornherein schon ein Bücherwissen, aber im Lauf des Jahrhunderts sind immer mehr lesefähig geworden und letztlich sind es ihre Bücher, die eine Rolle spielen in der Entwicklung der modernen Naturwissenschaft. Wie schaut das im Einzelnen aus, dieser Übergang zur Literarisierung der technischen Künste? Das ist zunächst noch eine traditionelle Organisation, eine Verbindung von Workshop und Familie. Eine relativ moderne Variante davon haben die Humanisten entwickelt. Der große Humanist, der in seinem Haushalt auch noch ein paar Schüler hat, Lehrlinge eventuell, Handwerker, zusätzlich zu dem üblichen Personal, Koch und Gärtner. Also Beispiele für solche Haushalte, wo eben zur Familie nicht nur Sklaven, wie in der Antike gehört haben, oder der Gärtner, der Koch und so weiter, sondern eben auch Schüler, wissenschaftlich ambitionierte Prädoks. John Dee und Tycho Brahe sind Beispiele für solche Haushalte. Also da sieht man sehr leicht, welche Dinge da in Zusammenhang stehen in so einer Organisation. Die Herstellung und Wartung von Instrumenten, die eigentliche Beobachtungstätigkeit, sofern es sich um die Sterne handelt, die Theoriebildung, die Verbreitung der Theorien. Tycho Brahe zum Beispiel hat eine eigene Druckerpresse gehabt, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also da geht es genau um diesen Zusammenhang von Mechanik und Handwerk auf der einen Seite und auf der anderen Seite der eigentlichen Wissenschaft. Aber zunächst noch eigentlich relativ unauffällig. Wichtig ist natürlich auch, was da geforscht und gelernt wird. Die Nahtstelle Astronomie ist sehr, sehr wichtig, denn die Astronomie war etwas, was auch im traditionellen Sinn noch einen wissenschaftlichen Wert gehabt hat. Und durch die Entwicklung der Seefahrt natürlich noch eine Aufwertung aus der modernen Perspektive erfahren hat in den Navigationstheorien. Also das ist so ein Typus, diese Kombination von Haushalt und Werkstatt. Ein bisschen ein anderer Typus sind die von einem meist noblen Patron unterhaltenen Zirkel oder wie man auch heute sagen kann, kleine Akademien, manchmal richtige Akademien, Proto-Akademien und so. Also zum Beispiel Sir Walter Raleigh, das ist ja überhaupt eine der bedeutendsten Figuren der englischen Geschichte schlechthin. Also der ist auch so etwa eine Generation jünger gewesen als John Dee. Feldherr, transatlantische Expeditionen, allernächster Berater der Königin, so wie auch Dee, zu dem er in Beziehung gestanden ist. Also bei sich Expeditionen nach Südamerika, Feldzüge und so weiter. Dichter und Humanisten, aber auch Mathematiker. In Italien war Galilei in so einer Gruppe, Accademia dei Lincei. 1603 in Rom beginnt der Herzog Federico Cesi mit Hilfe von Gelehrten Naturgeschichte zu studieren und so. Die eigentlichen Akademien, die typischen eigentlichen Akademien beginnen dann so im 17. Jahrhundert auch schon staatlich getragen zu werden oder von Mitgliedern getragen zu werden. Aber die Ursprünge sind in solchen Patronagen, wo einer sich Gelehrte um sich geschart und arbeiten lassen hat. Also soweit ist da noch gar nichts Besonderes, außer dass man sagen kann, die werten da von den Inhalten her, viele von diesen Gruppen werten von ihren Inhalten her die Mathematik auf. Die ja, das ist auch etwas, was heutzutage viele gar nicht verstehen wollen, die an den Universitäten damals Mitte des 16. Jahrhunderts bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts an den Universitäten überhaupt nicht gelehrt worden ist, also überhaupt nicht unterrichtet worden ist. Der springende Punkt ist, dass diese Akademien oder Workshops hinauszugreifen beginnen in eine eigene Art von Öffentlichkeit. Die fangen so um 1660 auf einmal an, die Leute da öffentliche Vorlesungen zu organisieren. Zum Beispiel in London, da hat es keine Universität ja gegeben. Es hat schon im frühen 16. Jahrhundert, darauf werden wir vielleicht noch einmal zurückkommen, private Zirkel gegeben, in denen man Mathematik lernen konnte. Aber das, was uns interessiert, ist, dass auf einmal da so um 1660 herum die, zum Beispiel die Vereinigung der Barbiere und Chirurgen, also die nicht wissenschaftlichen Mediziner, sondern die medizinischen Handwerker, die haben auf einmal öffentliche Vorlesungen über Anatomie eingerichtet, sozusagen privat. Die ersten öffentlichen Vorlesungen in London über Mathematik hat es ab 1588 gegeben für die Vorarbeiter von Handwerkern. Ganz gegen Ende des Jahrhunderts dann die Gründung des Gresham College, Sir Thomas Gresham. Das war ein vermögender Mann, der sein Geld an die Stadt London und die Londoner Kaufmannschaft vermacht hat, mit der testamentarischen Auflage, dass davon Professuren für Rhetorik, Musik, Physik, Geometrie, Astronomie und Recht eingerichtet werden sollten. Die Professoren würden in seinem Haus wohnen können, das Gresham College. Das ist sozusagen nicht eine Universität gewesen, aber das könnte man sagen, mit Anführungszeichen, die Universität der neuen Wissenschaftlichkeit. Und genau in diese Situation, muss man den Buchdruck sehen. Das heißt, man muss, ich habe gesagt, welche Wirkung entfaltet der Buchdruck? Vor allem entfaltet er sie deswegen, weil da schon im Hintergrund eine andere Dynamik auch wirkt. Er entfaltet Wirkung insofern, als er diese Bewegungen und Tendenzen verstärkt und unterstützt. Also nicht nur London ist das, sondern man kann das überhaupt daran sehen, dass auf einmal Städte zu wissenschaftlichen Zentren werden, die gar keine Unis haben. Nürnberg zum Beispiel. Da hat es immer schon eine astrologisch-astronomische Tradition gegeben. Da hat es eine Kultur des Instrumentenmachens gegeben und Druckereien. Und das Zusammenkommen von diesen Institutionen war wichtiger, eine Zeit lang jedenfalls wichtiger, als die Existenz einer Universität. Und manche solche Städte, die wie London solche mathematische Vorlesungen gefördert haben, sind dann eben auch für die eigentlichen Wissenschaftler interessant geworden. Ich lese Ihnen da jetzt noch ein kleines Zitat vor aus einem Buch über die mathematischen Praktiker in der Zeit der Tudors und Stuarts in England. Und das ist ein Zitat von Dee, das wird in diesem Buch, wird da der Dee zitiert. Mathematics at that time with us were scarce looked upon as academical studies, but rather mechanical, as the business of traders, merchants, seamen, carpenters, surveyors of land or the like, and perhaps some almanac makers in London. For the study of mathematics was at that time more cultivated in London than at the universities. Also, um jetzt mit ein paar Daten und Zitaten, die doch, glaube ich, sehr, sehr interessant sind, abzuschließen. 1542 ist ein wichtiges Jahr. Da ist von einem gewissen Robert Record, DE am Schluss, die erste englische praktische Arithmetik erschienen mit dem Titel typischerweise The Ground of Arts. Die Grundlage der Künste, das war ein Buch für praktische Arithmetik, also wo sozusagen zum Beispiel die Traders, Merchants, Seamen was lernen konnten. Innerhalb, also bis zu der Zeit, was weiß ich, 1570 oder so, 1570, sind die geometrischen Methoden der Landvermessung, der Kartografie gut etabliert gewesen in relativ kurzer Zeit. Also könnte man sagen, und das glaube ich ist eine wichtige Pointe, wenn wir uns auf dieses berühmte Wort von Galilei zurückbeziehen, mit dem Lesen der Natur in der Sprache der Geometrie. Was in der Sprache der Geometrie lesbar wird, ist nicht nur die Natur, so wie er sagt. Die Natur, che sta continuamente aperto innanzi agli occhi, scritto in lingua matematica, und deren Charaktere, Caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, also deren Buchstaben sozusagen die Dreiecke, Zirkel und die anderen geometrischen Figuren sind. Was in der Sprache der Geometrie lesbar wird, ist eben nicht nur die Natur, sondern vor allem auch das Wissen der Handwerker und Techniker wird plötzlich in dieser Sprache der Mathematik lesbar. Und das ist die Bedeutung von dem jetzt schon zweimal zitierten, von der schon zweimal zitierten Einsicht, dass es dann deren Bücher sind, die Bücher, in denen deren Wissen steht, was so enorm wichtig ist für die Integration der Mechanik in das System der Wissenschaften. Also zu allerletzt so eine Referenz auf einen solchen Typen, ne, damit wir auch einen Namen haben von so jemandem, der da so ein Betroffener, ein Modell wäre, ein gewisser Robert Norman, der gelebt hat von 1560 bis 96 und von dem in diesem Buch da über die mathematischen Praktiker Folgendes gesagt wird. Norman was one of the new type of craftsmen who had mastered the mathematical works of Record, Digges and Dee, and who was capable of independent experiment and thought. The works of Norman were important not only in themselves, but for the influence they had on contemporaries and undoubtedly stimulated the magnetic studies of William Barlow and Dr. William Gilbert. Also mit dem Namen von William Gilbert, dem Verfasser des berühmten Buchs Die Magnete, tritt man dann tatsächlich aber auch schon ein in die offizielle Heroengeschichte der modernen Wissenschaft. Also das war dieser Übergang und damit mache ich für heute Schluss und danke für Ihre Aufmerksamkeit.